Konzerte von Sonny Rollins waren immer ein großes Ereignis. Natürlich auch, weil sie zumindest im Spätwerk so selten stattfanden. Vor allem aber, weil der Saxophonist auf der Bühne viele Dinge vereinte, die erstklassigen Jazz ausmachen. Einen satten, kräftigen Ton auf dem Instrument zum Beispiel. Oder auch eine unglaubliche Fantasie in der Herangehensweise an die gespielten Stücke und an die ausgedehnten Soli.
One performance on stage is worth maybe 6 months of practicing at home.
Bei einem einzigen Konzert lernst du mehr, als wenn du 6 Monate zu Hause übst. Dort ist alles sehr kondensiert und es ist die perfekte Erfahrung. Dabei habe ich nie etwas von meinem Publikum erwartet. Ich musste stets mit mir selbst zufrieden sein.
It's always on me to do it, you see.
Wichtige Starthilfe für seine Karriere bekam Sonny Rollins in jungen Jahren immer wieder von Miles Davis, der ihn schon Anfang der 50er Jahre in seine Bands holte und auch noch viele Jahre später eine hohe Meinung von ihm hatte. In seiner Autobiografie schrieb Miles Davis:
Sonny Rollins war bei den jüngeren Musikern in Harlem wahnsinnig beliebt. Jeder mochte ihn. Er war eine Legende. Für die jüngeren Musiker fast schon ein Gott. Manche sagten sogar, dass er genauso gut Saxophon spielte wie Bird, also wie Charlie Parker. Ich weiß nur eins, er spielte fast so gut. Er war ein aggressiver, kreativer Bläser mit ungewöhnlichen musikalischen Ideen.
Ende der 1950er Jahre, als die Bürgerrechtsbewegung in den USA sich erst noch nach und nach formieren musste, legte Sonny Rollins bereits ein Album vor, das ein deutliches Statement gegen Unterdrückung und Rassismus darstellte, die Freedom Suite. Im Text zum Album schrieb er:
Die USA haben sehr viel von der Kultur der Schwarzen übernommen. Die Umgangssprache, den Humor, die Musik. Umso ironischer ist es, dass die Afroamerikaner noch immer verfolgt und unterdrückt werden.
Nachdem Sonny Rollins schon ganz oben in der Spitze des US-amerikanischen Jazz angekommen war, unterbrach er, für Außenstehende sehr überraschend, seine Karriere. 3 Jahre lang trat er nicht mehr auf, ging nicht mehr ins Studio und war auch nicht mehr telefonisch zu erreichen. Wer ihn in dieser Zeit suchte, fand ihn auf der Williamsburg Bridge in New York. Dort übt er täglich 15 bis 16 Stunden, egal ob Sommer oder Winter. Sonny Rollins wollte seinen Nachbar nicht stören, deswegen stellte er sich Tag für Tag auf diese Brücke. Aber der Hauptgrund für seine Auszeit war eigentlich ein anderer. Der einstige Autodidakt wollte noch einmal systematischer an seinem Saxophonspiel arbeiten. Er hatte das Gefühl, dass er noch viel mehr lernen müsse.
I always wished that I had formal training. And I always felt that I had to go back and study. In fact, I took some sabbaticals during my lifetime.
Sonny Rollins meldete sich nach seiner langen Auszeit zurück mit einem neuen Quartettalbum. Wie hätte es anders heißen können? Es hieß The Bridge. Die Jazz-Revolution mag an dieser Stelle ausgeblieben sein, aber Sonny Rollins war nun wieder einer der wichtigsten Saxophonisten weltweit. Sein mächtiger Sound war unüberhörbar. Er gastierte auf den wichtigsten Festivals, begeisterte ein immer größer werdendes Publikum, vor allem auch in Europa und in Japan.
Ladies and gentlemen, would you please welcome a saxophone colossus, Sonny Rollins.
Jahrzehntelang bis weit in die 2010er Jahre war Sonny Rollins eine der großen Konstanten des internationalen Jazz. In den letzten Jahren allerdings machte ihm seine Lunge immer mehr zu schaffen. Voller Verzweiflung musste er feststellen, er kann sein Instrument nicht mehr spielen, schon gar nicht auf seinem Niveau. Mit großer Dankbarkeit blickt er dennoch auf ein erfülltes Leben zurück und findet zugleich Halt in der Spiritualität, die er jahrzehntelang verinnerlicht hat.
Wenn ein Mensch an sein kreatives Ende kommt, geht es im nächsten Leben weiter. Es ist das Ende eines Kapitels, aber alles, was du gemacht hast, bereitet dich nur auf das nächste Kapitel vor. So einfach ist das.